Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Daily Game, der Podcast. Wir melden uns wieder zurück mit einer grenzgenialen Episode, die wir vielleicht sogar auf zwei Teile splitten werden. Das wird sich allerdings gleich herausstellen. Bei mir sind wieder mal der Michi.
Hallihallo.
Adnan ist auch wieder mit von der Partie.
Servus.
Und wir haben es geschafft, dass wir einen Manuel an den Bildschirm kriegen. Grüß dich.
Hi.
Mein Name ist Sinan, ich bin auch wieder mit von der Partie und ich habe bei mir da haben so ein bisschen das Audio umgeschaut. Ich hoffe, das mal klingt es besser. Ich habe mein eigenes Audio in den letzten Folgen gehasst. Ach, liebe Jungs, wir reden heute über, glaube ich, die Konsole, die unser aller Kindheit geprägt hat und alles, was danach gekommen ist. Heute geht's um Nintendo.
Ding.
Ding. Wer von euch weiß, was Nintendo heißt? Ich bin heute zuständig für die Nintendo Fun Facts.
Dem Himmel hinauf oder so. Irgendwas mit Himmel.
Ja, gar nicht mehr so schlecht, Manuel. Also die einzelnen Dinger bedeuten also irgendwie sowas wie Aufgabe, Himmel und Tempel, also Nintendo, Aufgabe, Himmel, Tempel. Aber die Firma selber, also die Gründer, übersetzen es mit lege das Glück in die Hände des Himmels. Ist das nicht schön? Ist das nicht? Das klingt ja fast wie unsere eigene Religion war.
Naja, für viele ist das ja auch so. Ne?
Ja, wollte ich auch
sagen. Stimmt allerdings. Aber, um gleich mit einem Fun Fact weiterzumachen vom Namen von Nintendo, wer von euch weiß, womit Nintendo angefangen hat, bevor es Konsolen war? Michi, ich hebe seine Hand, bitte.
Ja, Nintendo war das japanische Piatnik-Pandora, also sprich Spielkarten.
Genau, ja. Richtig, ja, die haben Spielkarten gemacht. Also alle Formen von Spielkarten, sei das jetzt Römmikarten, Schnapskarten, japanische ebenso Spielkarten, weil die haben ja eigene Kartenspiele. Aber ein erfolgreichstes Produkt waren erotische Pin-Up-Kartenspiele.
Überraschung.
Das familienfreundliche Unternehmen Nintendo, was sich distanzieren will von allerlei Unflätigkeiten und schmutzigen Sachen, hat angefangen mit sexy Spielkarten.
Ja, irgendwie muss das in die Millionen kommen.
Das war nicht 1889, oder?
Boah, ich hab keine Ahnung.
Da hat's begonnen.
Manuel, immer Fun Facts notiert, keine Zahlen. Aber ja, wir alle kennen aber tatsächlich und vermutlich auch alle unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer kennen Nintendo vermutlich am ehesten von den Spielkonsolen, die wir alle seit unserer Kindheit daheim gehabt haben und mittlerweile in Mini-Version einer Comeback feiern. Und angefangen hat alles mit dem NES, Nintendo Entertainment System. Und für das haben wir heute den Adnan beauftragt. Was hast du uns zu erzählen über dieses wunderschöne Stück?
Das ist wahr, ja. Eigentlich gab es vor dem NES sogar schon etwas von Nintendo, nämlich die Game & Watch. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert. Das waren diese kleinen Trick- und Tronic-Kamen.
Ja, klar.
Das war eigentlich der Durchbruch von Nintendo. Und damals hatten sie sogar Zweifel daran, ob wirklich eine Heimkonsole erfolgreich sein könnte. Grund war, dass im Jahr 1983...
Halt mal kurz dazwischen fragen, das was du gerade erzählt hast, diese Game & Watch, kannst du die beschreiben für die Hörer? Wir haben ja durchaus Hörer, die haben keine Ahnung, wovon du redest. Ja, beschreiben, wie schaut das Ding aus?
Das war eigentlich, man könnte sagen, so groß wie ein Handy, würde ich jetzt mal sagen, und hatte eben auch ein kleines Steuerkreuz meistens und Knöpfe und dazwischen einen kleinen LCD-Screen, auf dem man dann gespielt hat. Also es war eigentlich wie eine mobile Konsole fast schon, aber eben nur mit diesem einen Spiel, batteriebetrieben. Und ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat ja Nintendo eine Limited Edition von diesem Game & Watch rausgebracht. Die also Feier, glaube 50 Jahre oder so war das, Jubiläum oder 60 Jahre. Also kann man sich heute, glaube ich, noch irgendwo anschauen und die sind aber dann schon akkubetrieben gewesen. Das ist recht cool, wo auch Mario oben ist. Und da waren so die ersten Versuche von Nintendo mit diesen mobilen Konsolen oder generell in dem Gaming-Bereich, mit dem sie sehr erfolgreich waren. Und dann waren sie der Meinung, sie wollen auch die Wohnzimmer und Kinderzimmer ihrer Kunden erobern. Damals noch mit der Idee, das ist nämlich ganz interessant, dass der Original Nintendo eigentlich gar nicht so gewesen wäre, wie er heute ist. Die Idee damals hätte geheißen, nämlich Nintendo Advanced Video System. Und hätte ein Floppy-Disk-Modul gehabt, eine Tastatur, einen Kassettenrekorder und sogar ein Basic-Programmiersprachenmodul. Hätte, wenn sich vielleicht noch von euch erinnert, so ähnlich wie der Commodore wahrscheinlich ausgesehen, wie der C64. Der Präsident von Nintendo ist ihm aber drüber gefahren, es war ihm zu teuer und zu kompliziert und sagte, es muss eben sehr kostensparend und einfach in der Bedienung sein. So kam dann eigentlich der NES zu leben. Damals gestartet in Japan, doch unter dem Namen Famicom, was die Kurzform war für Family Computer, und hat eigentlich gleich in Japan eingeschlagen wie nichts zuvor. Sie konnten eigentlich gar nicht so viel produzieren, wie sie verkaufen konnten. Und im Jahr 85 plante dann Nintendo auch in den USA-Markt einzudringen. Dort gab es aber ein Problem, nämlich 1983 gab es den sogenannten Videogame-Crash, das war so wie ein Börsensturz, könnte man fast sagen, hatte den Hintergrund und war gelinkt mit Atari, die nämlich damals... Oh,
Atari!
Genau.
Entschuldige, aber bei dem Namen da...
Ja, war mit dem gelinkt, denn bei Ataris Konsole war es so, die zwar zu Beginn sehr erfolgreich war, hatte dann aber Probleme, denn es konnte eigentlich jeder Spiele dafür produzieren, ohne irgendwelche. Es gab kein Lizenzsystem. Und somit wurde die Konsole überflutet mit schlechten Spielen, die dann dazu führten, dass der Markt dann eigentlich einbrach, also der Videospielemarkt eigentlich einbrach. Es ging so weit, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von E.T. kennt, eines der Spiele, das eben für Atari damals produziert wurde, was so schlecht war, dass sie dann sogar die ganzen Kassetten dieses Spiels in New Mexico irgendwo unter der Erde vergraben haben, weil man sie einfach nicht loswerden konnte.
Ist das nicht jetzt irgendwie ein paar Millionen Dollar wert, wenn du so eine noch hast?
Schon. Nein, sie haben sie sogar gefunden und da gibt es eine echt coole Doku auf einem Streaming-Portal.
Das ist das Streaming-Portal, was Dodong
macht. Genau, das Dodong. Game Changers nennt sich das Ganze. Ist es, glaube ich, in Folgen eingeteilt. Es gibt dann auch noch, oh Gott, ich habe eine Review über den Film geschrieben, der dasselbe Thema kurz anschneidet. Da geht es dann eigentlich eher mehr eben zwischen Nintendo und Sega, die ja damals die großen Rivalen waren, ist auf jeden Fall zu empfehlen, sich das auch mal anzuschauen. Also da, ja, das waren ganz andere Zeiten und ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert, diese Doku.
Ja, also wirklich absolut super, super lustige Ereignisse eigentlich, die dazu geführt haben. Trotz allem hat Nintendo sich nicht erschrecken lassen. Ursprünglich war der Plan nämlich, dass Atari ihre Konsole in den USA vertreibt. Der Plan ist dann nämlich dementsprechend dann gestorben. Atari ging insolvent und alles wurde eingestellt. Und entsprechend hatten die Amerikaner auch kein Vertrauen mehr in Videospiele. Und man hat sich dann entschieden, die Konsole selbst einzuführen. Unter ziemlichen Schwierigkeiten. Man hat den Händlern kostenlose Stationen bereitgestellt, die sie in ihre Stores stellen konnten, um die Konsole vorzuführen, Verträge eingerichtet, dass auch alles, was nicht verkauft wird, auch zurückgenommen wird und. Und man hatte sich dann auch entschlossen, die Konsole erstmals nur in New York zu launchen, als Testmarkt. Und als man dann dort tatsächlich in kurzer Zeit 50.000 Konsolen verkauft hatte, hat man dann im Oktober 95 die NES landesweit dann ausgerollt. Das war dann eigentlich auch der Startpunkt von der Erfolgsgeschichte. Das Interessante jedoch ist, aufgrund dieses Videogame-Crashes hat man beim NES nie von Videospielen oder von Konsolen gesprochen. Die Original NES hatte noch einen kleinen Roboter dabei, den sogenannten Rob, der dann eigentlich mehr als Spielzeug vermarktet wurde. Und so hatte man dann aufgrund dieses interessanten Produktes es geschafft, quasi die Eltern zu überreden, das zu kaufen. Und so waren eigentlich die Konsolen dann bei den Menschen zu Hause. Und dann ging die Erfolgsgeschichte los, verkaufte sich dann über 60 Millionen Mal, war dann zu dem Zeitpunkt auch die meistverkaufte Konsole in diesem Zeitraum. Und brachte uns all die netten Helden und Charaktere, die wir heute kennen.
Lass mich da mal kurz ein Stück zurückschrauben. Das hat ein Roboter dabei gehabt?
Ja.
Ja.
Das hat denn irgendwer von euch gehabt?
Nein.
Ich glaube, der kam gar nicht nach Europa.
Der kam
gar nicht. Wirklich genau. Nur in Amerika. Und sie waren sich eigentlich von Anfang an klar, dass dieses Ding jetzt eigentlich nur der Marketing-Gag ist, um das Ding an die Leute zu bringen, weil eigentlich konnte der genau nichts außer dastehen.
Genau, der war genau für zwei Spiele einsetzbar.
Eines, oh mein Gott, ist Jürgen gerade.
Es war abgekürzt für Robotic Operating Buddy, also kurz
genau.
Rob. Und der Originalname wäre
Otto. Nennen wir so nicht normalerweise in Manuel?
Ja, aber nur wenn er nicht dabei ist. Sinan.
Er hat die anderen Folgen noch nicht gehört.
Spoilerwarnung.
Oh. Und das Lustige wieder mal und zeigt wieder mal das Favor von Japan mit deutschen Namen, denn der Originalname für diesen Roboter wäre Otto gewesen. Man hat sich dann aber auch für Rob entschieden. Mich erinnert es gerade, Sinan, wenn du das Bild anschaust, vielleicht siehst du das auch sehr
Nummer
stark
fünf.
An Nummer 5.
Ja, ja, genau. Er schaut voll aus wie Johnny 5.
Total, total, genau, genau. Und das war wahrscheinlich dann auch ein bisschen so der Siegeszug, mit dem man das geschafft hat. Man bezeichnet ihn auch ein bisschen so als trojanischen Pferd, weil er quasi der Grund war, dass die Konsole überhaupt gekauft wurde. Und dann hat man ihn einfach vergessen. Und ging es eigentlich mit dem Siegeszug los.
Wahrscheinlich war dieser Roboter irgendwie so ein japanischer Spion, der die Amis ausspionieren sollte. Der hat keine Funktion, außer dass er Kameras in den Augen und Mikrofone im Arsch hat.
Ja, aber eigentlich schon schlimm, wenn man sich überlegt, dass er durch die Bilder aus dem Fernsehen gesteuert wurde. Seine Augen waren die gleichen Linsen wie die bekannte Zepper-Pistole von Duck Hunt, die man hatte. Und damit haben sie dann diesen Roboter steuern können. Also eigentlich schon ziemlich, ziemlich genial für die Zeit.
Okay, jetzt hat vermutlich jeder von uns vier die NES daheim gehabt.
Ich habe sie immer noch.
Ich wollte gerade sagen, manche haben sie und haben uns sogar angeschlossen. Was war das erste Spiel auf der NES bei euch? Und jetzt flüchtet uns der Manuel, wo ich gerade das frage.
Ja, dann fragen wir ihn vielleicht zuletzt.
Vielleicht fragen wir dann als Letzten. So, Michi, was war der erste Spiel auf der NES?
Der Klassiker...
Na, er holt den Bros. NES her.
Einer von vielen.
Bei dir war es Mario Bros?
Ja.
Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Bei mir war es tatsächlich Duck Hunt, ja.
Mit oder ohne Pistole?
Mit der Pistole, ja.
Manuel, was war dein erstes am NES?
Das Dreier-Set. Da war Super Mario Bros., Tetris und Nintendo World Cup drauf. Das ist ein Modul mit drei Spielen.
Ah, ja, stimmt.
Ja, das war, ihr habt das große Pack gehabt mit den vier Controllern. Also es hat ja so einen Adapter gegeben, dass man vier Controller anschließen kann. Ich glaube, Super Set hat das geheißen. Und ja, also das Spiel kam ohne Verpackung. Das war bei der Konsole dabei, aber es hat nie eine Verpackung dafür gegeben. Es hat ja verschiedene Sets gegeben, oder? Von Super Mario Bros. Mit Duck Hunt und so Sachen. Und also meiner Meinung nach das coolste Set war dieses Dreier-Set eben, mit diesen drei Spielen oben. Ja.
Meins war, glaubt ihr es oder nicht, das, glaube ich, dümmste Spiel, was meine Eltern hätten kaufen können damals, aber sie wollten uns ja da frei machen, war Dr. Mario. Dieser Tetris-Verschnitt.
Tetris-Verschnitt,
ja. Die Packung hat ja schon cool ausgesehen, wenn man
ja, nicht wusste, dass es ein Tetris-Spiel ist. Das aber das Spiel selber war einfach nur total Irgendwann später haben wir dann wirklich die Mario Bros. Gekriegt und dann sind aber mein Papa und meine Onkel sind dann alle süchtig geworden und die haben dann mehr Mario gespielt als wir Kinder.
Das war bei meiner Mama auch der Fall, die hat es dann auch geliebt. Das war dann immer so dieses, die hat schon Switch Wii gespielt, bevor es die gab und mich die vollkommen mitbewegt bei den Controllern, wenn es gesprungen ist. Also ich glaube, das ist so die Generation, ich spring mal mit gewesen. Also ja, war dann aber auch bei uns so, dass die Eltern genauso gezockt haben.
Ja, ja.
Apropos spring mal mit, nächstes Nintendo Fun Fact. Ein paar Leute haben sich das natürlich angetan, Nerds wie wir, die ein bisschen aber mehr Ahnung von Mathematik und Physik haben, das herausrechnen, wie hoch Super Mario eigentlich springt, quasi anhand von ungefähren Durchschnittswerten, wie groß ein Mensch ist und wie hoch, dass er da springt, müsste rechnerisch gesehen Mario etwa 8,20 Meter in die Luft springen mit einem Sprung.
Wow!
Bis naja, zum deswegen ist er Super Mario.
Deswegen ist er Super Mario. Der Typ ist wahrscheinlich früher auf Steroids in die Schenkeln.
Ach, ah, herrlich. Das ist cool.
Na, aber NES damals, ich habe, als ich Duck Hunt gekriegt habe, das habe ich auch gefeiert. Also diese Technologie mit dieser, ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert, keine Chance. Aber das habe ich geil gefunden. Und dann hat es ja das, dieses Western-Schießspiel gegeben. Oh, Quick ja. Draw oder was das war. Oder Wild Gunman, ich weiß nicht, wie es geheißen hat.
Ich glaube Wild Gunman. Wir müssen zurück in die Zukunft 2 schauen, dann wissen wir es.
Wild Gunman, du hast recht. Ja.
Das habe ich auch mega geil gefunden. Das war eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Nur war ich halt voll scheiße drin, weil ich einfach ein kleines Kind war.
Ich habe relativ viele Spiele gehabt, aber mein Dad hat auch Spiele aus der Videothek immer wieder ausgeliehen. Und da war Duck Hunt und unter anderem Wild Guns und Duck Hunt natürlich dabei, aber ohne Pistole. Und ich hab dann aber nicht verstanden, warum das nicht geht, oder? Es ist ja nichts dabei gestanden, es war nur das lose Modul. Ja, ja, ich habe die Spiele cool gefunden, aber ich habe sie nicht spielen können.
Geil. Also für die jüngeren Zuhörer, eine Videothek ist
das. Ich wollte das selber kaum machen!
Erklär es weiter ruhig, bitte. Eine Videothek also, ist?
Im Grunde, das was ihr heute als Netflix kennt, früher musste man noch wirklich da in ein, das war eigentlich ein Geschäft rein, da standen ganz viele Videokassetten aneinandergereiht mit entweder Kärtchen oder Schlüsseln dabei und die hat man dann zur Kasse gebracht und hat dann den Film oder das Spiel sich ausborgen dürfen. Ich weiß gar nicht mehr, das waren wahrscheinlich immer so, es gab immer so Wochenendspaketpreise.
Und dann Tagespreise.
Also ich habe dann meistens
Strafgebühren, wenn du überzogen hast.
Ja, genau.
Und wenn du die Videokassette, die VHS nicht zurückgespult hattest.
Genau. Hast du die VHS oder?
Ich wollte gerade sagen, Videokassette haben wir zwar erwähnt, aber das müssen wir
ihr erklärt okay, sich, was
jetzt VHS nicht ist.
Okay. Schaut in die Pornosammlung eures Vaters oder Großvaters. Ah, gut. Die NES war also quasi der Start von Nintendo in die Wohnzimmer der Menschheit. Mit einem ganz simplen Controller-System ist es gegeben, Steuerkreuz, Start, Select, A und B. Mehr haben die Spieler aber auch nicht braucht.
Das ist genau richtig, Sinan, weil das ist auch das, was der NES eingeführt hat, nämlich das D-Pad auch noch, das Direction Pad, das Kreuz, die A und B-Taste und Start, Select. Und diese Innovation, muss man fast schon sagen, das war auch der Grund, dass man sich das dann angelehnt hatte, hat sich ja dann durchgezogen auch zu den nächsten Generationen von Nintendo-Konsolen.
Es war eigentlich, jeder Controller war eine Weiterführung, Weiterentwicklung. Mhm.
Und wieder so ein bisschen Fun Facts dazwischen, dieses D-Pad war ja im Prinzip die erste Revolution, die Nintendo brachte, nämlich springende Charaktere. Super Mario ist ja nicht zum ersten Mal auftaucht im Super Mario Bros. Den hat es ja vorher schon gegeben auf Donkey Kong. Donkey Kong quasi, wo der Donkey Kong um die Fasseln runterschmeißt und unten hast du ja quasi über die Fässer drüber springen müssen, um oben die Prinzessin zu befreien. Das war damals eine absolute fucking Revolution und das Spiel hieß auch anfangs nicht Donkey Kong, sondern Jumping Man, weil es der absolute Selling Point war, diese Figur kann springen. Das konnte bis dato keine einzige Spielfigur. Und drum hat man dann auch in Zukunft der D-Pad braucht, weil plötzlich war die Option oben tatsächlich relevant.
Mhm. Und der hieß ja dann auch Jumpman, glaube ich, zuerst. Also Mario als Name hat sich ja dann erst viel später etabliert.
Genau. So, Adnan, jetzt haben wir die nicht nur mit dem NES beauftragt, sondern mit einem zweiten Urgestein der Videospielgeschichte, was relativ eigentlich gleich nach dem NES, aber trotzdem ein paar Jahre später auf den Markt kam und von einem Hausmeister erfunden wurde, der Game Boy.
Das ist richtig, genau. Es ging dann eigentlich weiter mit dem Game Boy, denn nach dem NES, so Ende der 80er Jahre, kamen dann schon der Mega Drive auf den Markt. Das brachte dann auch langsam aber sicher das Ende vom NES. 1996 ist das letzte Spiel für den NES entschieden, hat sich doch noch trotzdem lang gehalten. 89 kam dann Nintendo tatsächlich schon mit dem Game Boy. Man ging quasi vom Heimcomputer wieder zurück, oder von der Heimkonsole wieder zurück zur mobilen Konsole. Und deswegen haben wir auch gerade das D-Pad und das System erwähnt, denn genau das hatte man auf den Game Boy übernommen. Was dann auch den Entwicklern half, gewisse Spiele, die schon auf der Heimkonsole bekannt waren, auch auf den Game Boy zu bringen. Und der Game Boy hat dann tatsächlich eine ziemlich lange Karriere von gut 15 Jahren hingelegt, eigentlich bis 2004, bis dann tatsächlich der Nintendo DS kam, erschienen insgesamt 7 verschiedene Versionen des Game Boys. Es gab noch einen Super Game Boy, mit dem man dann auch auf dem Super Nintendo spielen konnte, Game Boy Pocket, der dann halb so dick und kleiner war und ein größeres Display hatte. Es gab eine rein japanische Version mit dem Game Boy Light. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber für den Game Boy in Europa gab es ja dann später noch dieses Lichtmodul zu kaufen, so eine Taschenlampe mäßig, die man auf den Game Boy klappen konnte, damit man dann auch in schlechten Lichtverhältnissen spielen kann. Dann kamen die Farben, 98 mit dem Game Boy Color, und die letzte Version war dann wirklich der Game Boy Advance, beziehungsweise dann die verbesserte Version der Game Boy Advance SP, der dann auch zusammenklappbar war und endlich einen Akku hatte. Man brauchte keine Batterien mehr. Dann aber begann wirklich dann also
schon... Game Boy Advance, da habe ich auch einiges zum Sagen.
Ja, also der Game Boy hat dann tatsächlich wirklich das revolutioniert im Sinne des mobilen Gamings, war dann auch tatsächlich noch lange Zeit die meistverkaufte Konsole der Welt mit knapp 119 Millionen verkauften Stück und konnte dann eigentlich nur durch ihre eigene Konsole, den Nintendo DS, quasi besiegt werden. Ich denke, das Interessanteste ist die Tatsache, dass der Game Boy, ja, wie wir ja alle wissen, waren das einfach nur 4 verschiedene Grüntöne, die den Game Boy auszeichneten im Sinne der Grafik. Kostete tatsächlich nicht einmal 90 Euro. Umgerechnet wären das jetzt, es waren irgendwie 170 D-Mark, das wären so jetzt umgerechnet um die 85 Euro. Während die Mitbewerber wie Game Gear von Sega und Lynx von Atari, welche beide Farbsysteme hatten, bereits um die 150 bzw. 190 Euro gekostet hatten. Also es war die günstigste Konsole, hatte aufgrund der geringen Farbnotwendigkeit und Grafiknotwendigkeit mit den Batterien einen Lebensdauer von bis zu 30 Stunden. Also schon sehr kostensparend für Kinder, wenn man sich das überlegt, weil sonst musste man immer seine Eltern nach neuen Batterien fragen. Also entsprechend...
Hört dafür unsere Sega-Folge und was Markus zu seinem Gerät
genau. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie Mario eigentlich eine relevante Figur war, doch tatsächlich mit Teil am Erfolg des Game Boys war ein ganz anderes Spiel, nämlich Tetris. Das war tatsächlich das beigepackte Spiel des Game Boys. Man kaufte den Game Boy nicht mit einem Super Mario Spiel, sondern mit Tetris. Ein Spiel eines russischen Mathematikers, was vom Präsidenten von Nintendo auf einer Trade Show einfach gesehen wurde, und er kaufte sich da schnell die Rechte für dieses Spiel. Wohl eine seiner besten Entscheidungen nach dem Game Boy auch noch, und legte dieses Modul tatsächlich dem Game Boy dazu.
Der Erfolg von Tetris wird ja, glaube ich, auch in Police Academy ein bisschen aufs Korn genommen. Also quasi russisches Spiel ist das, was die ganze Welt süchtig machen wird.
Ja, und es gibt sogar Bilder, also Tetris war dann wirklich das erste Casual Game, muss man sagen. Es existieren sogar Bilder, wo man US-Präsidenten George Bush Senior mit dem Game Boy Tetris spielen sieht. Also das war dann...
Wenn das der Secret Service sagt.
Wenn das die wüssten, genau. War dann tatsächlich das erste Casual Game vor der Zeit von Casual Games.
Es hat aber auch so einen catchy Ton, dieses...
Ja, das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf.
Ja. Das pfeife ich immer nur, wenn ich irgendwie beim Übersiedeln höfe und einen Transporter einladen muss.
Ja, genau. Absolut. Das ist bei mir auch so. Es sind ja dann noch weitere ähnliche Spiele gefolgt, wie das von dir zuvor genannte Dr. Mario. Picross war auch noch so ein Spiel, falls das manche von euch kennen.
Um oder Sega war es Columns.
Columns am Sega, genau. Also es hat ja dann wirklich eine kleine Welle von solchen Spielen ausgelöst. Und Tetris war so ein bisschen für den Game Boy das, was quasi Wii Sports für die Wii war.
Gut, jetzt haben wir quasi die Basics. Wir haben diese ganzen 2D-Side-Scroller-Miniaturspiele, die wirklich aufs absolute Minimum waren. Super Mario Bros. Ist ja nicht groß irgendwie jetzt von der Grafik her für damalige Zeit, was ein Wahnsinn. Aber wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Luigi ist nur entstanden, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen zweiten Charakter. Und sie haben dann gedacht, hey, wir haben schon Farbpaletten bei den Schildkröten, nehmen wir die doch vielleicht einfach für den zweiten Charakter. So ist Luigi entstanden. Also man hat sich jetzt nicht unbedingt einen Haxen ausgerissen bei der beim Modelldesign. Aber die Spieleranforderungen sind gestiegen. Die Leute wollten mehr, die Leute wollten cooleres Zeug. Sega hat das gebraucht. Sega hat, ich würde nicht sagen, fotorealistische Sachen gebraucht, aber einfach Sachen auf dem Grafikniveau, wo man gesagt hat, uff. Also hat was Neues hermessen. Der Super Nintendo, der SNES. Auftritt. Wer von euch zwei hat jetzt den Super NES? Ich hab's vergessen.
Den mache ich.
Michi! Michi macht den Super Nintendo. Schieß los.
Genau, und wie du eh schon richtig gesagt hast, da ist eigentlich mehr als Alternative oder Gegenalternative entwickelt worden oder recht schnell dann entwickelt worden, weil einfach Sega mit dem Mega Drive quasi die 16-Bit-Konsole draußen hatte, die dann auch noch relativ erfolgreich war. Und das auch zum Grund erschien der Super NES oder Super Famicom, je nachdem, welches Land du jetzt bevorzugst, sogar noch als das NES noch ziemlich erfolgreich war. Und sind quasi ja zweigleisig gefahren für kurze Zeit. Im November, lass mich nachdenken, 1990 muss das gewesen sein, ist einmal in Japan erschienen. Also September 91 in den USA und erst im April 92 in Europa. Ich glaube, Deutschland, Österreich, Schweiz und so die Richtung war es überhaupt erst August 92, also relativ spät. Ich meine, heutzutage weiß man das, dass die deutschsprachigen Länder immer ein bisschen benachteiligt werden. Und ja, und damals war der Volkshit Super Mario World, das erste quasi 16-Bit Super Mario World, das auch Yoshi eingeführt hat in diese ganze Spielewelt. Und ja, war mit umgerechnet, heute sind es 242 Euro hat das Ding circa gekostet. Und ja, war der Anfang eigentlich von, kann man so sagen, Konsolenkrieg zwischen Sega und Nintendo, die sich dann richtig gebettelt haben mit ihren 16-Bit Konsolen. Diese sogar bis Gerichtsverhandlungen gegangen sind, um zu beweisen, welcher Publisher, welcher Hersteller quasi schlechter ist. Wie gesagt, die zu eingangs genannte Doku Game Changers, wirklich sehenswert. Die thematisiert das alles dann noch etwas genauer. Und ja, war eigentlich auch eine ziemlich lange Erfolgsgeschichte des Super NES.
Was waren so die optischen und haptischen Veränderungen von den zwei Konsolen?
Auf jeden Fall einmal der Controller, weil das Super Nintendo war der erste oder war die Konsole, die quasi die Schultertasten erfunden hat, eingeführt hat. Sie haben, also wie der andere meinte, beim grauen Siegel waren es nur A und B. Jetzt hatten wir dann noch X und Y, die plötzlich dazu kamen. Also waren es vier Buttons plus Schultertasten plus dem D-Pad und dem klassischen Start- und Select-Knöpfchen. Also ja, war dann auch etwas abgerundeter. Also was ist etwas, der war komplett rundlich, der Controller im Vergleich zum eckigen, etwas nicht unbedingt sehr sympathisch wirkenden Controller von NES. Und ja, war die erste Weiterentwicklung davon quasi.
Ich habe Manschettenknöpfe für meinen Hochzeitsanzug gekauft, die so ausschauen wie der Controller.
Der ist schon sehr, sehr kultig. Das auf jeden Fall.
Und was war so was war von Nintendo Seiten jetzt der Push mit dem SNES? Was war der Selling Point? Wie war der Sprung jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein NES daheim und wirf ein SNES?
Ja, also ursprünglich war angedacht, dass eigentlich eine Abwärtskompatibilität zum NES ermöglicht wird. Das haben sie dann aber sehr schnell eingestampft, weil sie einfach gemerkt haben, okay, wenn sie das machen, haben sie keine Chance gegen den Mega Drive von Sega. Deswegen dann eben auch diese das zwei Schienensystem mit NES und Super NES. Und da waren es dann aber einfach Spiele wie Zelda, das dann wirklich eingeschlagen hat. Das müsste Link to the Past gewesen sein. Und Secret of Mana-Reihe, die dann, also Super Nintendo war eigentlich die Rollenspielkonsole damals.
Es war doch auch vor allem...
Und vor allem Final Fantasy, das darfst du nicht vergessen, ja.
Es waren aber vor allem doch auch Spiele wie F-Zero.
Genau, ja.
Die ja was komplett Neues gebracht hatten. Also eine komplett neue Ebene im Sinne des Spiels.
Genau, weil es waren, also die Module, die dann noch größer waren, haben dann teilweise auch eben den sogenannten FX Superchip. Das war gerade beim F-Zero eben. Der war dann eingebaut in dem Spiel, dass es quasi noch schneller aussieht, dass es die Grafik noch besser ist und überhaupt diese Geschwindigkeit, mein Gott. Spielt das heute mal auf dem Super NES, ist es lachhaft, aber damals war das halt wirklich Rausch der Geschwindigkeit.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, ihr vergesst zwar der wichtigsten Franchises, was aus meiner Sicht den Super Nintendo groß gemacht haben. Einmal Street Fighter und ja. Das, was ein Super Nintendo für mich als Kind damals war, das ist der Grund zu meinem Cousin zu fahren, weil der hat einen Super Nintendo gehabt mit Mario Kart.
Ja.
Mhm. Es war die Geburtsstunde von fucking Mario Kart. Eins der Spiele, was man heute gar nicht mehr wegdenken können von Konsolen, was so oft versucht worden ist zu kopieren und noch nie wer geschafft hat, hinzukommen.
Mario Kart war ja, hätte ja der Nachfolger von F-Zero werden sollen.
Wie? Was?
Die wollten ein zweites F-Zero machen und im Endeffekt ist Mario Kart rauskommen. Sie haben aus F-Zero eigentlich einen Fun-Racer gemacht.
Wie ist zu der Umentscheidung gekommen? Warst du das?
Ich war nicht dabei.
Du bist der Kerl, der Nintendo suchtet bei uns. Ich habe gedacht, sowas schüttelst du einfach aus der Möhre.
Ich habe sogar mal drüber geschrieben. Also, ja.
Lass mich raten, ein Referat.
Na, die hat den Artikel einfach nicht gelesen.
Doch, doch.
Ja, sicher, wir lesen alle deine
Artikel. Ah, ich habe wirklich einen Artikel geschrieben. Aus F-Zero wurde Mario Kart. Whatsoever. Ihr müsst jetzt selber meinen eigenen Artikel suchen.
So, aber was ebenfalls zur Zeit des Super Nintendos passiert ist, und ich hoffe, liebe Michi, dass du dich dazu auch schlau gemacht hast, war der historisch gesehen größte Fehler, den Nintendo gemacht hat.
Oh ja. Auf jeden Fall. Also sie haben eigentlich für einen eigenen Untergang gesorgt. Weil nachdem Sega mit dem Sega CD-ROM-Laufwerk oder Mega CD hieß es, glaube ich.
Mega CD
war es, in die Richtung gingen, von Modulen weg, Spiele nun auf CDs zu produzieren oder zu entwickeln, hat man sich dazu entschlossen, okay, das wollen wir auch. Warum tut man sich nicht einfach zusammen mit Sony? Die sind groß, japanischer Konzern, auch groß im Geschäft. Tun wir uns doch mit denen zusammen.
Heiraten wir doch unsere Kinder.
Genau, machen wir gemeinsam was. Und war dann eigentlich auch, hat jeder schon damit gerechnet damals, dass dieser Deal zustande kommt. Und dann kam diese Pressekonferenz, wo sie es hätten ankündigen sollen. Und da hat Nintendo dann einfach beschlossen, okay, wir informieren noch Sony nicht darüber und tun uns mit Philips zusammen, um quasi ein CD-Laufwerk für den Super NES zu produzieren.
Also es war geplant, eine Nintendo PlayStation.
Genau.
So unter diesem Namen findet man dieses Projekt auch online, falls ihr das selber recherchieren wollt.
So, und findige Zuhörer werden jetzt vielleicht schon merken, hey, Moment mal, es kommt mir bekannt vor. Und daraufhin hat sich Sony gedacht, okay, die brauchen wir nicht, dann machen wir halt selber unser Ding. Und ja, 95 war dann die PlayStation damit geboren und Nintendos größter Konkurrent.
Also im Prinzip, dass Nintendo Sony gesagt hat, leckt man uns mal am Arsch oder einfach nicht einmal was gesagt hat, sondern einfach angefangen hat, einen Deal mit wem anderen zu machen.
Ja, also Sony wusste das nicht. Sony dachte, ja, okay, jetzt wird verkündet, dass wir in die Produktion gehen, dass wir das machen, und nein, die haben dann auch erst in der Pressekonferenz erfahren,
Also aus purer Beleidigung mitten ins Gesicht hat Sony gesagt, wisst ihr was? Dann machen wir unseren eigenen Scheiß mit Blackjack und Nutten.
Die Konsole war ja schon fertig. Also das war ja der springende Punkt, dass sie eigentlich schon fertig waren mit der PlayStation. Also sie hat ja schon existiert und dann hat Sony auf Eigenrisiko entschieden, wir bringen sie einfach selber raus.
Es gibt auch Bilder von dieser fertigen Konsole im Betrieb mit Street Fighter. Findbar alles auf Wikipedia bzw. generell online. Das Teil hat existiert. Sie hätten quasi nur mehr sagen müssen, wir machen das. Aber das mhm. ist im Prinzip eine der meistverkauftesten Konsolenmarken der Welt ist entstanden, weil Nintendo so dumm war zu sagen, nope, machen wir nicht.
Ja.
Herrlich. Wirklich, wirklich herrlich.
Das ist wirklich herrlich.
Das ist mal wirklich ein Schuss ins eigene Knie.
Aber wo wir gerade von Nintendos Fehlern reden. Manuel, du hast den Nintendo 64 vorbereitet.
Jawohl.
Und manche Zuhörer werden sich jetzt fragen, wieso sage ich Fehler, wenn es um ein Nintendo 64 geht, der war doch genial. Ich glaube, jeder von uns hat den Nintendo 64 damals gefeiert, hoch 10. Und doch ist da so viel Scheiße passiert seitens Nintendo.
Also, der Nintendo 64 hat ursprünglich fast anders geheißen, und zwar der lief unter Project Reality, später Ultra 64 und am Schluss Nintendo 64.
Also ich glaube, mit Ultra 64 hätten es, glaube ich, markentechnisch ein bisschen ein Blitz-Image gehabt. Das klingt schon sehr rechtsradikal.
Naja, die Entwicklung hat 93 begonnen. Veröffentlichung war 96. Zu uns kam er erst 97 im März. Ja, dann wurde er ziemlich lange produziert. Also der GameCube kam 2001 schon heraus. Nintendo 64 wurden aber bis 2003 noch produziert. Insgesamt hat sich die Konsole fast 33 Millionen Mal verkauft. Und das meistverkaufte Spiel war Mario 64 mit fast 12 Millionen. Besonderheiten waren, der Nintendo 64 hatte kein teures CD-Laufwerk, war also für Nintendo günstiger herzustellen, und damit haben sie auch einen günstigeren Startpreis, also mit einem günstigeren Startpreis starten können. Der Startpreis war umgerechnet bei uns ganz am Anfang 200 Euro, die sind aber nach 2 Monaten schon wieder auf 150 Euro runter. Der Vorteil, keine CD-ROMs zu haben, damals waren kürzere Ladezeiten. Der Nachteil war sehr wenig Speicherplatz. Also wir reden hier von 64 Megabyte. Und die Produktion war zwar für die Konsole günstiger, weil sie halt diese CD-ROM-Laufwerke auch nicht zukaufen mussten. Allerdings die Cartridges zum Produzieren waren natürlich viel teurer. Dadurch, wie soll ich sagen, wurden auch die Module an uns teurer verkauft, weil CD-ROM-Spiele waren immer günstiger als eigene Module. Vorteil wiederum von Modulen war, dass es Piraterie gegeben hat. Mhm. Oder nur sehr schwer, zumindest damals.
Die Preise waren damals echt heftig. Ich erinnere mich noch, dass Zelda Ocarina of Time 999 Schilling. Ihr dürft jetzt selber umrechnen, wie viel das heute ist.
70 Euro. Naja. 70 Euro. Nein, ich kann mich auch erinnern, also auch zu Super Nintendo Zeit, also 1200 Schilling, 1300 genau, Schilling habe ich oft gesehen. Also, ja. Also für irgendwelche Bananentitel, das war nicht mal Mario-Titel, das war irgendwas. Naja, Starttitel waren Super Mario 64 und Pilotwings 64. Was ich noch weiß, was später, kurz drauf später gekommen ist, war auch schön auf der Verpackung drauf, Wave Race, Star Wars Shadows of the Empire, super Exklusivtitel, also ein Wahnsinn. Oder Blast Corps, weiß nicht, ob sich jemand an Blast Corps erinnern kann. Ja, ist auch von Rare, super Spiel, aber man hat nie wieder was gesehen oder gehört davon, also ich hätte mir gern Nachfolger davon gewünscht. Und man muss auch sagen, Nintendo 64 hat auch die beliebtesten Spiele aller Zeiten hervorgebracht. Also eins ganz klar, Mario 64. Das nächste ganz, ganz, ganz oben, Zelda Ocarina of Time. Also wenn man sich die...
Bestes Game ever.
Ja, wenn man sich Metacritic anschaut, die sammeln ja die ganzen Bewertungen, oder? Zelda ist ganz oben. Also vor GTA und allem anderen kommt eins.
Kannst du heute noch so spielen, wie es war?
Wie meinst du?
Das Zelda, also Ocarina of Time kannst du heute immer noch spielen.
Ach so, ja, klar.
Es ist unglaublich. Nein, grafisch ist klar, dass ich noch, aber
Ja, nein, nein, aber das ist ein Kunstwerk.
Es macht einfach Spaß. Ja, auf jeden Fall.
Die Heldenreise, wie sich die ganze Story einfach offenbart, oder? Und es wird immer düsterer und es wird immer schlimmer und aber gleichzeitig auch immer cooler, also ja. Noch kurz zu den Preisen, also.
Ja, was mit GoldenEye?
Ja, ja, dazu
kommt. GoldenEye, das Spiel, was Freundschaften zerstört hat.
Nein, das ist Mario Kart.
GoldenEye gehört zu den, hat einen dritten Platz von den erfolgreichsten Spielen. Also erster Platz, also meistverkauften Spielen, sagen wir mal so. Meistverkauft war Mario 64. Zweiter Platz.
Mario 64 war auch der Console-Seller. Die Gesundheit da im Hintergrund. Mario 64 war ja der Grund, weshalb die Leute zum Nintendo 64 gegriffen haben, weil das war echt ein Wahnsinn. Mario in 3D rumhüpfen zum Singen mit diesen neuen Mützen und alles, war ja ein Hammer.
Ja, das, also, man muss ja sagen, der Controller, den hat man ja wirklich nur nach Mario 64 konzipiert. Der hat sicher ganz anders ausgesehen, aber in der Entwicklung, oder, mit dem Shigeru Miyamoto, da haben sie halt rumtüffelt und rumtan, also ganz klar, der Analogstick, der ist durch Mario 64 entstanden, oder, das Bedürfnis für den war da, auch die C-Knöpfe, oder, mit den Kamera, wenn man die Kamera steuern kann, oder, das ist, ja, also man hat den Controller wirklich nach Mario 64 designt. Und wir wissen ja, wie seltsam der Controller ist und dass da trotzdem noch ein Steuerkreuz oben ist, das man so gut wie nie verwendet hat.
Hast also, du im Hinterkopf, wie die Reaktion der Fans war auf diesen Controller?
Also ich weiß, wie meine Reaktion war. Ich habe es als Kind in einem Magazin gesehen und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist. Also da haben sie wirklich nur so Hilfslinien einzeichnet, wie man den greifen soll und kann. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Weil bis dahin hat jeder Controller Sinn gemacht und da hat es keine Möglichkeiten gegeben, den anders zu greifen. Das war einfach so. Und da kommt so ein Tritons, zack, daher, oder? Und man weiß nicht, braucht man jetzt eine dritte Hand, oder? Ich meine, ich
Steuere mit deinem Penis.
Ich liebe diesen Controller, also wirklich, man darf den Set-Button unten nicht vergessen. Der Control-Stick war super, die C-Knöpfe waren super und ich finde die Haltung eigentlich ganz cool. Nur wie gesagt, der linke Button mit dem Steuerkreuz war halt unnötig, aber ja. Ich glaube, man hat halt damals noch nicht gewusst, inwiefern man muss auch sagen, dieser Control-Stick war einfach neu. Oder er ist wiedergekommen. Vorher hat man ihn nicht so verwenden können. Und die werden auch nicht gewusst haben, ob diese ganzen Entwickler und die anderen Spiele diesen auch so gut oder so klar nutzen können. Man darf auch nicht vergessen, es sind ja viele Third-Party-Games, oder? Sei es Resident Evil 2 oder Tony Hawk's oder irgendwas. Die sind auf dem Nintendo 64 gekommen, wie auf allen anderen Konsolen. Und PlayStation hat damals noch keinen Control-Stick gehabt, oder?
Ich finde, diesen Stick hat man benutzt für so Sachen wie Mortal Kombat. Wenn du uns irgendwas braucht hast, wo du sehr klar und definiert die Steuerkreuz angeben hast müssen.
Ja, ja, nein, ich meine, der war die Antwort auf alles. Ich meine, heute gibt's keine Konsole mehr ohne so einen Stick.
Habt ihr das früher auch gehabt, dann als Mario Party erschienen ist, dass ihr da quasi in der Handfläche drin so eine Wunderstelle gehabt habt, die genauso groß war wie der Joystick-Kopf?
Ja, ja, das hat aber auch Folgen gehabt. Also die haben dann später in den USA und so, haben die wirklich Mario Party mit Handschuhen verkaufen müssen. Kein Scherz, ja.
Wow.
Wegen den Verletzungen. Ja, also ich meine, ja, mich persönlich tangieren die Verletzungen nicht, aber den Controller hat es natürlich auch kaputt gemacht.
Alter Schwede. Ja, ja. Alter Schwede. Ja, aber gut, Mario Party war neben James Bond, also neben GoldenEye, war Mario Party auch der Grund, wieso Freundschaften auseinandergegangen sind.
Ja, ja. Und Mario Party hat auch dort angefangen, oder? Mit Nintendo 64.
War stimmt.
Drei Titel sind rausgekommen, ne?
Der Controller hat aber noch ein weiteres interessantes Feature gehabt, was viele Leute am Anfang nicht verstanden haben. Das war dieses Loch hinten drin.
Ja, genau. Also das war für Controller-Packs. Das waren die Memory-Cards, falls das irgendwer von den Hörern noch kennt.
Ja, früher konnten Konsolen nicht speichern, liebe Hörer. Das hat es nicht gegeben, dass du irgendwo einen Spielstand speicherst. Hat es
ja, naja, schon NES und so, schon auf dem NES und Gameboy hat es ja schon gegeben. Da ist halt eine Batterie im Modul drin. Das Problem war eher, PlayStation und so mit den CD-ROM-Laufwerken, die haben wirklich nicht speichern können, weil die CD-ROM müsste ja beschrieben werden. Und darum haben sie die Memory Cards gehabt. Nur was beim Nintendo 64 neu war, war die Memory Card, die war nicht an der Konsole dran, sondern im Controller. Also hinten war ein Slot, wie dort, wo man das Modul reinsteckt bei der Konsole, und da hat man das Controller-Pack reingesteckt. Und
nicht nur.
Nicht nur, genau. Dann gab's das, da kamen mehrere Packs. Sie haben es mit PAC geschrieben, also Controller Pack, Transfer Pack. Da hat man die Daten vom Game Boy oder von dem anderen Nintendo 64 rüberspielen können. Microphone Pack hat's gegeben, war mir ehrlich gesagt auch neu. Ja, dann gab's noch zwei besondere Packs. Das Rumble Pack, das war eine Neuerung. Das war im Grunde ja. Sowas wie, ich möchte, soll ich sagen, wie ein Vibrator.
Ey, wir sind explicit geratet. Du darfst da herinnen alles sagen, okay. Was du willst.
Okay, habe ich nicht gewusst. Na, also batteriebetrieben.
Batteriebetriebenes Vibrationsspielzeug, meine Damen und Herren.
Genau. Aus Japan, was ganz Neues. Aus Japan.
Linkt wieder zurück zu ihrem Ursprung von Erotik-Spielkarten, oder?
Ja, genau.
Der Kreis schließt.
Die bleiben familienfreundlich.
Der Kreis schließt sich.
Ja, das war echt cool. Es kam, also man hat es lose, also extra kaufen können, oder es kam mit Star Fox 64. Bei uns hat man das als Lylat Wars gekannt, warum auch immer. Es war eine Riesenverpackung und da war das Rumble Pack dabei. Und dieses Ding hat vibriert ohne Ende bei dem Spiel.
Unique Selling Point.
Das erklärt wahrscheinlich auch, warum fast die Hälfte der Spieler von Nintendo weiblich waren.
Adnan, oh.
Okay, du ersetzt heute den Markus.
Ja, du ersetzt heute den Markus. Ja. Normalerweise ist der Markus für solche Kommentare zuständig. Ja, wer sagt denn, dass der Michi nicht auf seinem Controller draufgesessen ist, als kleiner Bub?
So klein war ich damals nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
Ah, gut. Aber Manuel, vielleicht kannst du mir nur was erklären. Ich habe ja einen 64 gehabt, so wie wir alle wahrscheinlich. Und da war ja vorne, da wo die Cartridge von oben eingesteckt wird, war gleich davor nur so eine zusätzliche Klappe, die hat man aufmachen können. Was zur Hölle hat da reingekehrt?
Genau, also Nintendo 64 war interessant, weil der hat mehrere Slots gehabt. Der hat sogar noch mehr gehabt, aber ja.
Vorne. Du hast das überall reinstecken können.
Oben, unten. Vorne im Controller, also ein Wahnsinn, ja. Ja, aber wenn man ein Kind war oder überhaupt, man hat das halt nicht sofort beantworten können. Man muss auch sagen, das Internet war damals neu. Hat nicht jeder einen Internetanschluss zu Hause gehabt. Also es hat auch nicht jeder gewusst, für was die ganzen Slots hier sind. Wenn du vorne aufgemacht hast, war da ein Sticker oben, dass man den Sticker nicht entfernen soll.
Ja, eben.
Da hat jeder Angst gehabt, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert, wenn man da irgendwas rummacht. In Wahrheit. Wieso
kann ich dann überhaupt aufmachen?
Jahre später ist dann ein Expansion Pack gekommen mit so einem Löffel dabei. Dann war es plötzlich erlaubt, den Sticker zu entwenden mit dem Löffel. Also ich nehme heute ein Brotmesser. Mit dem Löffel hat man dieses Jumper Pack, das drin war, entwenden können. Dieses Jumper Pack war einfach nur so ein Phantom-Modul. Das hat nichts gemacht. Das war nur Platzhalter. Und hat man das Expansion Pack reingegeben, hat sich der Arbeitsspeicher verdoppelt. Also von 4 Megabyte auf 8 Megabyte. Mhm. Da war einfach viel mehr möglich. Also die Auflösung war einfach doppelt so hoch. Ja, und hat halt viele Spiele verbessert. Also was mir jetzt einfällt, das war da
Star Wars Rogue Squadron war das.
Duke Nukem Zero Hour. Da war es aber optional. Es hat aber auch Spiele gegeben, da war es zwingend notwendig. Donkey Kong 64, Legend of Zelda Majora's Mask und Perfect Dark.
Da war es notwendig?
So, was ich gelesen habe schon, weil bei Donkey Kong war es zum Beispiel dabei.
Okay. Ich habe bei meiner Recherche zum GameCube habe ich so ein bisschen außer gelesen, dass Nintendo nicht unbedingt den besten und beliebtesten Launch mit dem 64er hingelegt hat. Dass das ein bisschen Verzögerungen gab, Verschiebungen und nicht so, und bei der E3 halt lieber Game Trailer gezeigt worden sind, als wie tatsächliches Gameplay. Mhm. Weil es ja grafisch mit dem Nintendo 64 doch eher hinter den Konkurrenten wie PlayStation und Dreamcast waren. Beziehungsweise nicht Dreamcast, sondern Mega-CD. Mega-CD, Entschuldigung.
Ja, ich meine, ich weiß das jetzt auch nicht so genau. Ich weiß nur, vorher hat es ja noch den Namen ausgelassen, den Virtual Boy gegeben.
Oh Gott, na, über den wollen wir nicht reden.
Ja, aber da waren's vielleicht nervös nach dem Flop. Also Virtual Boy war ja so eine kleine Handheld-Konsole, oder? Hätte ja so ein quasi der Nachfolger von einem Game Boy werden müssen. Ups, ich muss ganz kurz pausieren. Ich muss meinen Computer anstecken, sonst bin ich plötzlich weg. Sekunde.
Okay, in der Zwischenzeit zur Erklärung, also
den ich Virtual bin gleich Boy da.
Hat auch der Game Boy-Erfinder erfunden, was dann auch zu seinem Ausscheiden aus Nintendo führte. Disgracefully. Ist gestanden auf Wikipedia.
Unehrenhafte Entlassung.
Unehrenhaft entlassen wie im Militär. Leider ist er dann aber auch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Aber im Grunde genommen, ja, das war sein letzter Einsatz, war der Virtual Boy.
Falls ihr neugierig seid, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, den kennt's googeln ganz leicht. Der Virtual Boy, das schaut aus wie so ein großer Halbplastikhelm, den es da aufsetzt. Und das Teil dürfte einfach eine Riesenkatastrophe gewesen sein, wo du eine Chance durch diese Brille, und das soll quasi wie Virtual Reality sein, nur ist halt alles schwarz-rot. Also das ist einfach Katastrophen gewesen, von hinten bis vorne. Klobiges Gestell, total wogler, total bordschert, überhaupt nicht handlich, und der Controller, oh mein Gott.
Ich meine, die Idee war ja gut, oder? Es war ja Virtual Reality-Ding aus den 90ern. Was dann ja 20 Jahre verschwunden war und dann wieder gekommen ist.
Das ist so, ja.
Ja. Na, das Ding war.
Er ist auf jeden Fall erschienen. Also er ist in Japan und den USA erschienen, nur bei uns nicht.
Ja, das war ja der Fehler, dass er erschienen ist.
Ich hab mal einen in der Hand gehabt in Japan. Und ja, und genau, das wollte ich auch als nächstes sagen. Das DD-Laufwerk hat ja auch mal in der Hand. Das war der untere Slot von Nintendo 64. Also, was schon immer geplant war, war das DD-Laufwerk rauszubringen. Geplant war eigentlich ein Release im März 97, also 9 Monate, nachdem der Nintendo 64 in Japan rausgekommen ist. Die Veröffentlichung hat sich aber um 2,5 Jahre verzögert. Ja, und dieses DD-Laufwerk, das war ein das hatte die Größe von dem Nintendo 64. Das war nochmal so ein Teil, wo man den Nintendo 64 draufsteckt. Mhm. Und damit konnte man auch wieder Module vorne reinschieben, also via Videokassette oder wie auch immer. Und das war beschreibbar. Das ist nur in Japan rausgekommen. 9 Spiele sind erschienen, unter anderem der Nachfolger von Mario Paint. Das war auf dem Super Nintendo. Mario Artist hat es geheißen. Es war auch möglich, online zu spielen, was damals eine komplette Neuerung war. Man hat auch mailen können oder chatten. Aber wie gesagt, ist leider auch gefloppt. Es hätte Spiele wie Zelda Ocarina of Time hätte es erweitert, F-Zero hätte es erweitert. Also in F-Zero hätte man sogar eigene Strecken bauen können. Also Potenzial hat es gehabt, nur die Nachfrage war dann halt einfach nicht da.
Wo du jetzt gerade wieder mal diese legendären Spieletitel aufzählt hast, was würdest du sagen, war so der Peak vom Nintendo 64?
Star Wars Rogue Squadron. Also das war ja grafisch, also wirklich überall mal haben. Mhm. Das war beim Nachfolger auf dem GameCube aber genau dasselbe. Habe ich nicht so gut gefunden, aber wie gesagt, für mich ganz klar Star Wars Rogue Squadron. Grafisch. So, also was die da rausgeholt haben, das war ein Wahnsinn. Das waren übrigens Deutsche.
Ein deutsches Studio?
Ja.
Okay, cool. Michi, du hast sicher einen 64er gehabt, oder?
Selbstverständlich.
Was war so dein Game, mal abgesehen von Mario, Ocarina of Time und James Bond, GoldenEye, wo du sagst, hey, scheiße, da hat jetzt der Nintendo 64 extra Spaß gemacht.
Banjo-Kazooie.
Wirklich? Du bist der Banjo- und Kazooie-Fan?
Ja, das war so, also ganz klar, ja, klassischer Rare-Lieblingstitel. Nach so manch anderen später erschienenen, aber Banjo-Kazooie war damals die einzig wirklich spielbare Alternative zu Mario 64. Mhm. Richtig Fun gemacht. Und ja, das andere war einfach, ja, das Ocarina of Time, da kamst du nicht dran vorbei. Was ich da, keine Ahnung, wie oft ich durch den Kokiri-Wald gelaufen bin, der Musik folgend. Ich glaube, die Musik hör ich heute noch gerne. Also es war schon der Soundtrack genial.
Adnan, was war dein Peak? Wie gesagt, Ocarina of Time, Super Mario und GoldenEye, wir alle wissen, wie legendär diese Spiele sind. Aber was war so dein Spiel?
Also es war bei mir, es waren es eigentlich zwei. Es war definitiv Secret of Mana und Mega Man X.
So unterschiedlich, finde ich gerade echt genial, weil mein Spiel, für, wo ich sage, da hat mir der 64er echt so ein bisschen die Stunden gefressen, war Tony Hawk's Pro Skater.
Okay.
Damals das, ich glaube, das war das Dreier, wo dann Bam Margera mit dabei war und wo halt wirklich der Soundtrack so mega geil war. Du hast dann schon so System of a Down hast dann auch schon im Hintergrund gehabt und so Geschichten.
Das war, glaube ich, das letzte Spiel, das rausgekommen ist, ja.
Es war mega, mega geil. Also in Tony Hawk's Pro Skater habe ich echt viel Stunden verloren, weil es einfach so geil war.
Okay, ich muss jetzt einfach ganz kurz fragen. Secret of Mana, das war doch Super Nintendo.
Mega, mega meine ich
auch. Ja, gerne. Also aus der Nintendo-Ära habe ich gemeint.
Achso, nein, wir reden von 64er, nur 64.
Achso, vom 64er war es schon Mario 64 für mich.
Da hat jetzt der Adnan nicht aufpasst.
Erwischt.
Habt ihr mich erwischt?
Na gut.
Dann ich habe das nur bei meinem Freund, also ich habe den 64er selber nicht gehabt, aber ich habe eigentlich immer nur, auf dem 64 haben wir eigentlich immer Mario Kart und Mario gespielt eigentlich hauptsächlich.
Naja, also für mich total outstanding, für mich persönlich war Duke Nukem Zero Hour, weiß nicht, ob das jemand kennt, war ein Exklusivtitel nur für Nintendo 64. Hammer. Er war auch Expansion Pack tauglich, nicht kinderfreundlich, also sehr blutig und nackte Frauen und alles.
Das habe ich mir damals geholt, weil es mir ein Freund genauso beschrieben hat.
Aber ich liebe dieses Spiel heute noch, wegen dem Soundtrack. Also der Soundtrack ist der Hammer. Das ist echt ein Ultraspiel. Also ja. Und das nächste ist Star Wars Shadows of the Empire. Also einer der ersten Titel auf dem Nintendo 64, ein mega Star Wars Abenteuer.
Absolut, ja.
Aus der Zeit damals, als Star Wars noch cool war. Vor den Prequels sogar noch.
Ja, war offizielle Fortsetzung. Also Fortsetzung, was heißt offizielle Teil des Kanons damals.
Teil des Kanons,
ja. Die haben in der Special Edition von Star Wars A New Hope haben sie das Raumschiff vom Dash Vader,
vom
Hauptcharakter, noch eingebaut in den Film. Naja.
Ja. So, von Star Wars wieder zurück zu der Konsole, über die du eigentlich sprichst.
Ja, was gibt's noch? Conker's Bad Fur Day, kennt das jemand?
Oh ja.
Hat 90 Euro gekostet. Das war, glaube ich, das teuerste Spiel bei Release.
Stimmt, war auch ein Rare-Titel, oder?
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Also, da haben sie einen Trailer gemacht, super kinderfreundlich. Die Kritiken haben halt sich darüber beschwert und dann haben sie halt aus dem Eichhörnchen genau das Gegenteil gemacht.
Jetzt, jetzt hat der Michi schon ein paar Mal den Namen gesagt. Rare. Manuel, was hat es mit Rare auf sich? Warum ist dieser Name so wichtig für Nintendo?
Ja, also Rare hat, ich glaube, das war 94, also wo es rausgekommen ist, das war die Donkey Kong Country Reihe, das war aber noch auf dem Super Nintendo. Die haben diese realistischen Grafiken auf den Super Nintendo gebracht. Also das sieht vorgerendert aus und das waren einfach, ja, sowas hat man einfach vorher auf dem Super Nintendo noch nicht gesehen. Also neben dem FX-Chip, was wieder andere Firma war aus England, die anderen waren halt Rare. Die waren immer wieder revolutionär, also angefangen von der Donkey Kong-Reihe auf dem Super Nintendo. Und jetzt wird es noch spezieller, auf dem Nintendo 64 waren die für GoldenEye 007 verantwortlich. Das war ein Team von 10 Leuten, die haben noch nie einen Ego-Shooter, die hatten nichts mit Ego-Shootern zu tun, die hatten eigentlich keine Ahnung, was sie da machen und haben eigentlich einen der besten Ego-Shooter aller Zeiten entwickelt. Und das auf einer Konsole.
Der jetzt, ich glaube, heute oder morgen für die, die das Nintendo Online-Paket haben, spielbar ist wieder.
Ja, genau, auf der Switch.
Auf der Switch, ja. Genau.
Ich habe leider das Nintendo Online-Paket nicht, sonst würde ich heute schon GoldenEye zocken oder morgen, meine ich.
Du das brauchst nicht nur das Online, du brauchst das Plus. Also,
ist noch gut.
Ja. Ist aber übrigens ab morgen auch auf dem Xbox Game Pass verfügbar.
Ich sprach der einzige Xbox-Spieler bei uns. Genau. Das haben wir ja schon mal gehabt.
Sonst aber hat Rare nicht Killer Instinct auch gemacht? Ja,
Killer Instinct ist für Rare und ebenso, na.
Aber Bad Fur Day, Perfect Dark, Diddy Kong Racing, Donkey Kong, ja, Donkey Kong 64 auch, klar.
Battletoads war vorher noch.
Ja, ganz früher.
Battletoads war vorher, ja. Das wusste ich nicht. Ich wusste Killer nicht.
Michi hat gerade seine Kamera auf seinen Schritt gerichtet. Michi, das ist noch nicht OnlyFans.
Sorry, ich komme mit den ganzen Zeitplänen heute durcheinander.
Deine Aufnahmen kannst du später starten.
Der Nintendo hat ja immer mitgeredet, oder? Auch bei GoldenEye. Und Miyamoto wollte eigentlich, dass am Ende von GoldenEye, also am Ende vom Spiel, dass James Bond alle seine Gegner im Krankenhaus besucht und ihnen die Hände schüttelt.
Was?
Ray hat draufgeschissen. Offensichtlich.
Gut und richtig so.
Hat mir ein bisschen, also das Ende erinnert mir ein bisschen an Mission Impossible, falls sich jemand erinnern kann, auf Nintendo 64. Das hatte auch so ein komplett weirdes Ende. Also am Schluss ist man wirklich nur rumgelaufen und hat mit Leuten geredet. Und das waren die Entwickler.
Mission Impossible war eines der schwersten Spiele, die ich am 64 gespielt habe. Das war echt, echt tricky, das Spiel.
Das stimmt. Aber jetzt cool. Das war.
Ja. Absolut, absolut, keine Frage. Es war ein mega geiles Spiel. Was mir aber an GoldenEye am meisten taugt hat, war dieses, du hast ja, wenn du gewisse Levels und gewisse Konditionen beendet hast, dann hast du diese ganzen Cheatcodes freischalten können. Aber da hast du wirklich dafür arbeiten müssen. Das war schon geil. Quasi beende das Spiel, das Level ohne getroffen zu werden. Beende dieses Level in so einer Zeit.
Ja, genau. Dann
wird der Cheatcode freigeschaltet.
Und das waren zum Teil, da habe ich auch noch was zu erzählen. Das waren komplett unfaire Missionen. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, den Archive-Level.
Ja.
Hast du den Level innerhalb 20 Sekunden oder so beenden müssen? Das war unmöglich. Und vor allem, du hast das nur unter gewissen Voraussetzungen geschafft. Das Spiel hat ja immer random gestartet. Also manche Figuren sind an unterschiedlichen Orten gestanden. Das heißt, du hast diesen Run nur in dieser Zeit schaffen können, wenn diese Person XY genau an dem Punkt gestanden hat. Aber dass du einen perfekten Run machen müssen. Aber jetzt kommt's. Also das ist sicher interessant, weil das war ja, da war das Internet recht jung und alles. Und das muss ich jetzt dazu sagen, früher, wenn man nicht gewusst hat, wie man ein Spiel beendet oder Cheats gebraucht hat und jetzt nicht jedes Magazin gehabt hat, dann hat es von Nintendo eine eigene Hotline gegeben. Die hat man anrufen können. Auch bei uns. Also es hat wirklich von Nintendo Österreich, hat es ein Nintendo-Magazin gegeben. Die hat man zu Geschäftszeiten anrufen können. Und das ist mir jetzt eingefallen, weil genau dieser Archive-Level, deswegen habe ich dort angerufen. der nette Herr, der hat mir wirklich, oder ich als Kind, der nette Herr, der hat mir wirklich am Telefon erklärt, wie ich genau gehen muss, Schritt für Schritt, damit ich dieses Spiel in dieser Rekordzeit, also diesen Level in dieser Rekordzeit beende.
Hast du dazu abgehört, so, hallo, mein Name ist Dave, ich bin vom Nintendo Customer Service, ich bin hier in Berlin.
Das gab's bei Sega auch, den Sega-Club.
Salzburg. Die waren in Salzburg. Das waren Österreicher, ja.
Der Nintendo-Club war cool mit dem, ich glaube, nicht mal monatlichen Heft, sondern quartalsmäßigen Heft.
Ratet mal, wer mehrmals im Magazin war.
Nicht der Ernst.
Ja, sicher.
Wie hast du das gemacht?
Fotowettbewerb habe ich gewonnen und meine Zeichnungen waren drin und ja.
Deine Zeichnungen.
So schließt sich der Kreis hier jetzt. So viel zum Thema Nintendo ist für manche Leute immer noch die Religion gewesen, ne?
Ja, ihr wisst ja, oder?
Yeah. Ja, also, Manuel hält uns gerade seine Nintendo Tattoos in die Kamera. Manuel, lass die Hose an. Ah, gut. Kommen wir vor einer der coolsten eigentlich Konsolen, die Nintendo je ausgebracht hat, zu der unterschätztesten und gleichzeitig, ich habe als Untertitel, wir sind beim Nintendo GameCube. Und ich habe als Untertitel für diesen Nintendo GameCube gewählt, der beste Fehler, den Nintendo hätte machen können. Warum? Weil die Konsole eigentlich verdammt stark war, hätte Nintendo nicht so viel Scheiße im Hintergrund gemacht. So, der Nintendo GameCube hätte alles vom Markt räumen können. Ich muss jetzt da jetzt meine Notizen herlegen, weil ich mir da so viel notiert, ich konnte fast 2 Stunden rein über den Nintendo GameCube schwadronieren, weil da echt so viel passiert ist. Okay, nur verabschiedet sich gerade schon wieder meine Kamera. Ach Gott, das System, das nervt.
Gut. Also. Naja, wollen wir ein kleines Päuschen einlegen, bevor du komplett ausholst? Du schaust ein Technikproblemchen und wir machen weiter, voller Elan.
Musst du auf die Toilette oder so?
So oder so, ja.
Ja, dann machen wir eine kurze Pause, Pipi-Pause. Ihr könnt mal kurz auf die Toilette gehen. Manuel ist eh gerade verschwunden. Und liebe Zuhörer, für euch wird jetzt nur eine Sekunde vergehen, weil diese Pause schneide ich dann erstmals raus.
Hallo, liebe Zuhörer. Ich melde mir jetzt mal kurz zu Wort, denn es gab hier jetzt doch die Entscheidung, diese Episode zu splitten. Wir haben so lang geredet, wir waren bei fast 3 Stunden Aufnahmezeit. Wenn ihr sagt, hey, das war aber schon geil gewesen, wenn wir das in einem Stück gehört hätten, könnt ihr uns das gerne als Kommentar unter der Episode Nummer 2 lassen oder auch unter der ersten Episode, aber insgesamt wird es jetzt 2 Episoden Nintendo geben. Wir bedanken uns jetzt schon mal da fürs Zuhören und wünschen euch dann natürlich nächste Woche schon viel Spaß mit Nintendo Folge 2, denn wir haben gesagt, für das, dass wir splitten, bringen wir es nicht 2-wöchentlich, sondern gleich nächste Woche. Ich hoffe, es taugt euch bisher und es wird nur spannend, weil, wie ich schon gesagt habe, die Geschichte zum Nintendo GameCube, die ist einfach der Wahnsinn, was Nintendo da alles gemacht hat.